Ich habe euch jemanden mitgebracht, nämlich die Claudia, aber die hätte ich gar nicht mitbringen können, weil da war ja schon die Chrissy. Und die hat es genauso gut gemacht wie meine Claudia, die ich euch mitgebracht habe. Die Claudia, die macht nämlich alles, was man sie fragt. Die ist immer freundlich, die hat für jeden ein nettes Wort. Und es ist undenkbar, dass sie nicht für das bereit ist, was man sie fragt. Sie kümmert sich gern. Naja, Claudia ist wahrscheinlich nur ein bisschen mehr ein sozialer Typ als Chrissy. Chrissy ist so ein Arbeitstier, gell? Und die Claudia, die ist immer in irgendeiner Art hilfsbedürftig. Egal, ob es die Freundin ist, die mit ihrer Tochter nicht klarkommt, oder der Nachbar, der jemand zum Einkaufen braucht, oder ihr Neffe, dessen Wohnung langsam im Chaos versinkt, und sie unterstützt ihn mit viel Engagement und übernimmt auch hin und wieder Anrufe für ihn, dass das jetzt klappt bei ihm. Und sie versucht, seine Situation zu verbessern und hat auch für alle Leute drumherum ein offenes Ohr, hat viele Ideen, wie sie die Situation ihrer Mitmenschen verbessern könnte. Tatkräftig packt sie auch selber mit an. Und sie sieht auch mit akribischer Genauigkeit, was die andere alles falsch macht. Und wie die sich selber irgendwie am Gelingen von ihrem Leben behindern. Und in der Regel teilt sie das demjenigen auch mit, trifft jedoch auch immer wieder auf Abwehr bei den Leuten und kann das gar nicht verstehen, weil sie meint es ja gut. Sie ist Stütze vom Förderverein der örtlichen Schule und vom Kindergarten. Sie bastelt beim Gemeindebasar, springt bei der Nachbarin zum Babysitter ein. Und wenn jemand ein Stück lila-gelbe Streifenband hat, braucht Claudia Hatz. Ja, und dann macht sie das alles neben Haushalt und Familie. Und ihr Mann, der hat überhaupt nichts gegen ihre Aktivitäten, solange er das Gefühl hat, es macht ihr Spaß. Ja, in letzter Zeit ist sie öfter müde, aber was soll's. Es gibt halt auch viel zu tun und es bleibt ja auch immer an die gleiche hängen, oder? Es könnte ja auch mal jemand anders, denkt sie. Und gleich fallen ihr ein paar Namen ein und je länger sie drüber nachdenkt, desto ärgerlicher wird sie. Ihre Laune wird schlechter und sie versucht, mit ihrem Mann drüber zu reden, aber der meint bloß, du hast es ja selber so willen. Was tätst auch du ohne die Jobs machen? Ja, was eigentlich? Der Gedanke ist beängstigend und deprimiert sie auch. Glücklicherweise klingelt gerade das Telefon und sie wird gefragt, ob sie nicht bei der Frauenarbeit, bei den APIs mitmachen will. Sie hätte doch so viel Erfahrung. Ich gebe es zu, es ist ein bisschen überzeichnet, aber Hand aufs Herz, kommt Ihnen das ein oder andere bekannt vor, auch aus dieser Küchenszene? In meiner Praxis begegnet mir in großer Regelmäßigkeit Menschen, um genauer zu sein, vor allem warmherzige, zugewandte, engagierte Frauen, die erschöpft und frustriert bei mir ankommen, weil ihnen alles Mögliche über den Kopf gewachsen ist. Und ich selber war auch mal eine von denen und habe nicht gewusst, was ist eigentlich mein Problem. Und ich stelle dann folgende Frage und wenn Sie wollen, können Sie sich die jetzt ausstellen. Die erste Frage ist, wie geht's Ihnen mit dem Wörtle Nein? Gibt's das in Ihrem Wortschatz? Zweitens, passiert's Ihnen, dass manche Leute ihre Grenze missachtet? Also sie sagen zwar Nein, aber das ist, als ob es niemand gehört hat. Oder kennen Sie Mobbing? Kennen Sie Gewalt? Kennen Sie Übergriffe aus eigener Erfahrung? Und dann die vierte Frage, wenn Sie 100% Aufmerksamkeit zur Verfügung haben und verteilen können, wie viel von Ihrer Aufmerksamkeit die Leute um Sie herum kriegen und wie viel Sie selber kriegen, wie ist das prozentuale Verhältnis? Traut sich jemand? Wie viel Prozent Ihrer Aufmerksamkeit gehen an die andere und wie viel Prozent bleibt bei Ihnen selber hängen? In der Regel kriege ich als Antwort sowas wie, also 80-90 Prozent meiner Aufmerksamkeit kriege die andere und 10-20% bleibt bei mir. Und dann weiß ich, dass der Lebensstil von meinem Gegenüber schöpfungswidrig und krankmachend ist. Warum weiß ich das? Ah, okay, da kennt sich jemand aus. Genau, als Gott uns geschaffen hat, hat er ganz genau gewusst, was wir brauchen als Regler für unsere Beziehung. Und das hat er in ein Gebot gepackt und ist genau das. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Verschenke, diene, Liebe ist ein hohes Ideal in unserer Gesellschaft und in christliche Kreise. Aber wer kommt erst? Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Der Nächste? Ich? Wer ist für der Nächste? Wer ist für ich? Aha, mir denkt nur, wie dich selbst. Ich kann jemanden nur so lieben wie mich selber, also ich komme zuerst. Und wenn wir das in die 100% Aufmerksamkeit, also wenn man die Aufmerksamkeit verteilt auf mich und der Nächste, wie viel Prozent kriegt dann wer? 50-50? Aber ich komme doch zuerst. Ich krieg dann äußer 50 Feige. Wenn Sie das machen würdet, dass erst Sie kommen in Ihrer Aufmerksamkeit und dann die andere, was wäre dann in Ihrem Leben anders? Wie würde es Ihnen gehen? Und ich meine jetzt nicht, dass ich äußere 50% der Zeit und von allem, was es gibt, kriegt, sondern es geht um die Aufmerksamkeit meiner selbst. Es geht um die Qualität, nicht unbedingt um die Quantität. Was würde sich in Ihrem Leben ändern, wenn Sie das so machen würdet? Weil eigentlich ist es ganz logisch, erst wenn ich selber gut versorgt bin, erst wenn mein eigener Akku in einem guten Zustand ist, kann ich für die andere nützlich sein, weil ich einfach genug habe und einfach weiterfließen lassen kann aus meiner Fülle. Ich frage meine Kunden oder meine Klienten in meiner Praxis immer wieder ein bisschen provokativ, wer ist denn der wichtigste Mensch in meiner Praxis? Was glaubt ihr, was ich denen sage? Ich bin der wichtigste Mensch, weil wenn es mir nicht gut geht, kann ich niemand anders was geben. Und ich kann schon mal auch über was drüber gehen. Also es gibt ja so diesen Einwand, ja, aber wenn dann jemand kommt, dem geht es noch schlechter wie mir und ich helfe dem, dann geht es mir nachher wieder gut. Funktioniert doch. Ja, und ich sage nichts dagegen, dass man das mal machen kann, dass man mal über seine Möglichkeiten geben kann. Aber wenn das ein Lebensstil ist, dann wird es je länger, je schwieriger, weil meine Kraftreserve aufgebraucht wird und ich laufe langsam, aber sicher ins Defizit und unweigerlich in Erschöpfungszustände, die nicht mehr so schnell auszugleichen sind. Und das nennt man dann Burnout oder sowas. Und ich vergleiche das immer auch mit einer Autobatterie. Wenn eine Autobatterie leer ist, wann merke ich das? wenn sie leer ist. Ich merke es keine 5 Minuten vorher, weil das Auto noch anspringt und irgendwann ist aber zappenduster, geht gar nichts mehr. Und bis die dann wieder aufgeladen ist, das dauert richtig. Vielleicht braucht es aber auch eine neue. Ich will Ihnen noch jemand anders vorstellen, das ist die Petra. Die Petra, die ist eher unauffällig und ruhig, aber die ist nicht schüchtern. Die ist weder eine graue Maus, noch ist sie irgendwie gestylt und aufdauert. Die Aufdonner, die sieht einfach aus wie Petra, die ist sich selber. Sie kann über sich herzlich lachen, ohne sich dabei klein und lächerlich zu machen. Sie ist engagiert, wägt aber genau ab, wann sie wo, wie viel hilft. Man weiß bei ihr auch nie so genau, sagt sie jetzt ja oder sagt sie neu. Das wägt sie immer neu ab, aber wenn sie zusagt, dann weiß man, sie setzt ihre ganze Kraft ein. Sie spürt aber genau, was sie kann und was sie nicht kann. Sie weiß, sie kann gut mit Lob umgehen, sie drängt sich nicht um Aufgaben, weicht ihnen aber auch nicht aus. Wenn sie Fehler macht, kann sie es zugeben, man kann sie kritisieren, ohne ihren Lebensnerv zu treffen. Berechtigte Kritik hört sie sich an und äußert sich dazu. Und wenn es aber unberechtigt ist, dann grenzt sie sich ab und weist es zurück. Im Gespräch gibt die Petra manches von sich preis, erzählt aber nicht alles. Man merkt so, dass sie ihr Intimsphäre wahrt und die von der anderen übrigens auch. Also sie beteiligt sich nicht an Klatsch und Tratsch. Man fühlt sich bei ihr wohl und ernst genommen und man muss nicht zwischen die Zeilen lesen, um irgendwas zu verpassen oder um zu hören, ob das ihre doch nicht so recht ist. Man weiß, das, was Petra sagte, stimmt. Habe ich mal ein Glas Wasser gehört, gell? Was glauben Sie, wie viel Prozent Aufmerksamkeit hat Petra für sich und wie viel kriegen die andere? Und wie viel Claudia? Wie macht es Petra? Wie verteilt die? Also äußer 50, 49, gell? Und die Claudia, da kriege 80, 20, kriege die andere der Löwe-Anteil. Und wer von beide hat die Chance, auf Dauer gesund, zufrieden und einsatzfähig zu sein? Wenn, dann die Petra. Also pure Claudias und pure Petras gibt's kaum, aber Mischformen gibt's viele und ich glaube, sie haben sich in beide Situationen auch wiedergefunden. Wieso ist denn das so? Ist man selber schuld, dass man ist, wie man ist? Oder gibt's erkennbare Gründe, warum jemand schlecht neu sagen kann? Wieso gibt's Frauen und Männer, die sich bis zum Umfallen für andere einsetzen, aber dabei oft sich selber nicht spüren? Während andere das hinkriegen, ohne schlechtes Gewissen zu haben und ohne zu kurz zu kommen, wo passiert da die Weichenstellung? Um das zu ergründen, mag ich Sie gern mitnehmen, ein bisschen in die frühkindliche Entwicklung vom Kind, wo tatsächlich diese Weichenstellung stattfindet. Ein Kind im Mutterleib erlebt sich selber mit der Mutter und mit seiner Umgebung verschmolzen. Es gibt keine Unterscheidung zwischen ich und du. Es gibt keine Grenze, keine Trennung. Mama und Baby sind eins. Und dann kommt die Geburt und da ändert sich das. Und dann nimmt ein Kind erstmalig wahr, dass es getrennt ist von der Mama, dass es nemme eins ist. Das Kind hat nämlich Hunger und schreit und es wird nicht gleich befriedigt, weil die Mama gerade erst noch das Essen machen muss oder so. Oder das Kind will spielen, aber es ist gerade keiner da, der mit ihm spielt. Und es erlebt seinen eigenen Wille als was von dem der Mutter getrennt ist. Die Mutter denkt und tickt anders wie das Kind. Und es ist als erstes Mal eine schwierige Erfahrung. Das ist was ganz Neues, was ganz Ungewohntes für ein Kind. Und wenn jetzt, also und in der Zeit beginnt so das Gefühl für das eigene Ich zu wachsen, die Identität entsteht. Und wenn ein Kind in einer heilen Familie aufwächst, dann sieht es ungefähr so aus. Es ist egal, wie sich dieses Kind verhält, die Eltern nehmen es an. Das Kind weiß, ich bin bei meinen Eltern sicher, auch wenn ich rumzicke und wenn ich schreie und wenn ich mich so verhalte, wie das eigentlich nicht wollen. Mein Verhalten, die Liebe, mit der meine Eltern mich lieben, ist unabhängig von meinem Verhalten. Ich kann nichts tun, um die Liebe und die Anerkennung von meinen Eltern zu verlieren. Das geht aber nur, wenn die Eltern mit sich im Reinen sind und die Familienatmosphäre von Annahme geprägt ist. Und das sind paradiesische Zustände, die ich gerade beschrieben habe, die man, also ich habe noch keine Familie getroffen, in der das so ist. Aber ein Kind, das so vorbehaltlos angenommen ist, das weiß um seinen Wert und es kann spüren, wo die Grenzen zu den anderen sind und es muss sich nicht seine Anerkennung durch Leistung verdienen. Es fühlt sich zu 100% sicher und geliebt. Und so ein Kind, das hat um sich herum einen Schutz seiner Persönlichkeit, die ist wie eine Hülle, in der ist ein Reißverschluss drin. Und den Reißverschluss kann man von innen bedienen. Also das Kind kann selber sagen, jetzt will ich nach außen treten, jetzt will ich mit den anderen was zum Dohen. Und es spürt genau, wenn es seine Ruhe haben will und dann macht es einen Reißverschluss zu und ist für sich. Es spürt genau, was es selber braucht und was es nicht braucht. Ich bestimme auch selber, welche Reize ich in mein Leben reinlasse und welche nicht. Also ich kann mir vorstellen, wenn so ein Kind hier in der Küche gestanden wäre, das Mutter geworden wäre, da wäre auf jeden Fall die Haustür nicht offen gewesen. Da hätte nicht einer einfach so reinkommen können und die hätte vielleicht Haustürglocke abgestellt oder gar nicht. Hätte gar nicht darauf reagiert, wäre gar nicht nachgegangen, weil sie ihre Prioritäten für sich selber gesetzt hätte, ohne schlechtes Gewissen und hätte die andere warten lassen. Wer von uns hat aber solche Voraussetzungen? Es gibt viele Dinge, die verhindern, dass Eltern so vorbehaltlos für Kinder da sind in ihrer inneren Präsenz, wie Kinder das brauchen. Und ich sage immer, Eltern werden viele Male an ihre Kinder unschuldig schuldig, weil sie selber ja auch ganz viel nicht kriegten, was sie brauchten. Ich sehe hier noch Menschen, die die Kriegszeit erlebten, gell? Das sind ein paar Kriegskinder noch. Und da hat man einfach funktionieren müssen. Noch viel mehr wie heute. Und dann kriegen Kinder leicht das Gefühl, jetzt muss ich irgendwas machen, damit ich von den anderen das kriege, was ich wirklich brauche. Und dann lächle ich als Kind und ich mache was ich denke, das hilft, zum Beispiel Spülmaschinen ausräumen. Und dann freut sich meine Mama, die guckt mich an und sagt, bist du aber ein fleißiges, liebes Mädle. Ah, und dann merke ich, jetzt habe ich indirekt gekriegt, was ich brauche. Ich habe was gemacht, damit ich das krieg, was ich brauche, Liebe und Anerkennung. Ich krieg's nicht aus freien Stücke, weil ich bin, wie ich bin, sondern ich muss was dafür tun. Und an der Stelle werden brave Mädchen geboren oder Helferpersönlichkeiten. Das sind Menschen, die vom Lob und der Zuwendung von den anderen leben. Und die sind mit ihrer Aufmerksamkeit, und jetzt kommen wir wieder zu der Aufmerksamkeit, mehr im Außen wie bei mir selber. Denn ich muss ja gucken, was muss ich mit denen außen machen, damit die nett zu mir sind, damit ich die Liebe, die Aufmerksamkeit krieg, die ich brauche. Innen drin entwickelt sich aber ganz unmerklich so Rachehaltung oder auch was Resigniertes, dann sage ich innerlich, ich tue halt, was von mir erwartet wird und bleib aber im Inneren ganz unbeteiligt und nicht bei der Sache, weil als ganze Person bin ich nicht gefragt. Gefragt ist ja nur meine Leistung und dass ich Kuchen backe und dass ich ein braves Mädchen bin und dass ich immer mache, was die anderen von mir wollen, dann ist es recht. Aber die wollen mich ja eigentlich gar nicht, ja, und das spürt man innerlich. Und so befolgt man äußerlich alle Regeln, aber ohne innere Zustimmung, sondern irgendwie mit Zähneknirschen. Das hat die Chrissy ganz klasse gemacht. Man hat das Zähneknirschen, ja, hat man so gespürt. Sie hat's gemacht, aber sie hat's nicht gern gemacht. Und da habe ich mich gut gefunden. Ich habe mich manchmal bloß abgrenzen können, wenn ich wütend worden bin. Und das war so die Vorstufe davor. Als nächstes wäre dann die Wut kommen. Und das ist irgendwie wie Autofahrer mit anzogener Handbremse. Ich mach's, aber ich mach's im Widerstand. Ich will's nicht wirklich. Und wenn man ständig so einem inneren Widerstand ausgesetzt ist, dann ist kein Wunder, dass man alle seine Kräfte mobilisieren muss und mit der Zeit einfach müde und ausgelaugt und erschöpft ist oder vielleicht auch depressiv wird. Solche Menschen sind übrigens auch ziemlich anfällig für Abhängigkeiten, um sich über Alkohol oder über Schokolade oder übers Rauchen irgendwas aufzufüllen, was sie emotional nicht krieg. Oder das sind auch Menschen, die leicht co-abhängig werden. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Co-Abhängigkeit ist die Sucht, gebraucht zu werden. Wenn ich mich unabkömmlich mache, weil ich ein braves Mädchen bin und mithelfe, dann kriege ich die Anerkennung von den anderen, das tut mir gut. Und wenn ich mehr Anerkennung will, muss ich mehr machen, dann muss ich die andere von mir abhängig machen. Und man kann das ganz oft sehen bei Frauen in einer Familie, die decken alles ab, die machen alles, die machen sich unabkömmlich, es geht ihnen aber immer schlechter dabei. Und solche Menschen erkennt man auch daran, dass sie so was Forderndes haben oder so was Vorwurfsvolles. Und es kommt aus dem inneren Frust, den wir mit uns tragen, wenn wir Dinge tun, die nicht wirklich stimmig sind für uns. Wenn jemand so eine Grundhaltung dem Leben gegenüber hat, dann hat er die Kontrolle über diesen Reißverschluss, den wir alle haben in der Hülle, hat er die Kontrolle verloren, der ist nämlich bloß von außen aufzumachen. Ich muss was tun, damit die andere was tun, damit es mir gut geht. Und so bin ich in einer Abhängigkeit. Das heißt, die Person kann jederzeit von außen überfallen werden, die kann sich nicht schützen und verliert schließlich das Gefühl dafür, was ihr hilft oder was ihr schadet. Und so wird man zu Claudia, die sich bis zur Selbstaufgabe einsetzt, ohne aber jemals das zu kriegen, was sie will, nämlich einfach sein dürfen, so wie sie ist und angenommen zu sein. Und dann wird so jemand neidisch auf die Petras dieser Welt, die vermeintlich ohne Mühe all das kriegt, was die Claudia sich so sehr wünscht. So, was machen wir jetzt damit? Wie kann es gelingen, diesen Reißverschluss wieder in den eigenen Zugriff zu kriegen? Ich habe 5 Punkte mitgebracht. Der erste, ich glaube, der erste ist die wichtigste Voraussetzung dafür, sich selber spüren lernen oder sich selber wieder neu spüren lernen. Spüren Sie sich, spüren Sie jetzt Ihren Körper, in welchem Zustand ist denn der? In welchem Zustand ist Ihre Seele gerade? Können Sie das spüren? Wissen Sie, wer Sie sind? Jetzt, heute an dem Nachmittag bei der API, spüren Sie, wer Sie sind. Beim mich selber spüren haben wir einen ganz genialer Verbündeter, und der Verbündete, den wir haben, ist unser Körper. Unser Körper weiß nämlich oft viel besser, was stimmig ist für mich oder wie sich's anfühlt, wie mein Kopf und meine Überzeugung das weiß. Oder erinnert sie sich mal, als sie letztes Mal Ja gesagt haben, ja, ich backe einen Kuchen, obwohl sie gewissen, eigentlich habe ich keine Zeit und eigentlich habe ich auch keine Zeit, ich mache es trotzdem. Wie fühlt sich das im Körper an? Ich kriege dann immer einen Druck hier. Ja, manche Leute kriegen Kopfweh, manche kriegen hier ein Kloß. Wenn ich was mache, was für mich nicht stimmig ist, reagiert mein Körper. Und wenn ich da drauf höre, sie merkt, jetzt stimmt was nicht. Und wenn ich das ernst nehme, dann kann ich wieder einen Zugang zu mir finden. Und wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen ganz kurz mal eine Möglichkeit, eine Erfahrung damit zu machen. Mit dem inneren Spüren. Wenn Sie Lust haben, können Sie sich so bequem wie möglich machen auf den Stuhl. Und Auge zumachen, da kann man sich besser auf sich konzentrieren. Und dann spüren Sie mal, wie Sie atmet, eher flach oder eher tief. Und wenn Sie flach atmet, dann legen Sie mal die Hand auf den Bauch und atmet so, dass sich der Bauch bewegt, dass sich die Hand bewegt. Genau, und dann spüren Sie mal, ob das einen Unterschied macht, wenn Sie nur Ihre Atmung ändern. Und dann nehmen Sie wahr, ob Ihr Körper eher angespannt ist oder eher entspannt. Und vielleicht gibt es hier und dort irgendwas, das zwickt. Nehmen Sie es einfach wahr, in welchem Zustand Sie gerade sind. Und dann stellen Sie sich vor, dass vor Ihrem inneren Auge eine Person auftaucht, die Sie total gern mögen. Verändert sich was in Ihrem Körper, in Ihrem Spüren? Geht was auf oder geht was zu? Ist eher angespannt oder eher entspannt? Was verändert sich für Sie? Und dann stellt sie sich vor, die Person verschwindet wieder und es kommt eine Person, die sie überhaupt nicht ausstehen können. Oder mit der sie gerade einen Konflikt haben. Wie reagiert ihr Körper da? Atmet sie noch tief oder haben sie aufgehört mit Atmen? Geht was auf? Geht was zu? ist angespannt oder entspannt. Und jetzt probieren Sie mal, innerlichen Schritt zurückzugehen. Von der Person nochmal einen Schritt zurück und nochmal einen Schritt zurück. Und gucken Sie mal, wie weit Sie zurückgehen müssen, damit sich Ihr Körper wieder entspannt. Vielleicht müssen Sie sich ja auch rumdrehen. Und dann dürfen Sie wieder hierher zurückkommen. Das war jetzt eine ganz kurze Übung. Und wenn Sie jetzt was gespürt haben, wenn Sie jetzt gemerkt haben, mein Körper reagiert und ich nehme das wahr, dann ist das wie ein Geländer, das Sie durchs Leben führen kann. Und dann gucken Sie mal, wie oft missachte ich die Reaktionen von meinem Körper. Eigentlich habe ich Kopfweh, eigentlich habe ich Bauchweh, eigentlich bin ich müde, müsste mich nachlegen, aber jetzt muss man doch noch die Kartoffeln raus tun. Also, gehe ich die Kartoffeln raus tun. Ja, und was mache ich mit mir? Wir haben gelernt, viele Male über unsere Empfindung drüber zu gehen. Wir haben viele Male gelernt, Ja zu sagen, wenn das Bedürfnis ein anderes war. So sind wir in der Regel trainiert. Also Ihr Körper ist Ihr Freund und wenn Sie mehr spüren wollen, dann müssen Sie den wieder mit ins Boot nehmen und auf das achten, was der Ihnen sagt. Das ist der erste Punkt, mich selber wieder spüren lernen. Der zweite Punkt, Missstände wahrnehmen und überlegen, was ich verändern will. Ich habe da so ein Bild. Unser Leben ist irgendwie wie ein Haus, das von einem Garten umgeben ist. Wie sieht denn Ihr Haus und Ihr Garten aus? Gibt es da einen Zaun um den Garten? Kann man erkennen, wo der Garten aufhört? Nehmt andere wahr, wo Ihr Areal beginnt, wo Ihr persönliche Grenze beginnt. Frau Müller-Kleinheinz, darf ich Sie mal nehmen für eine Demo? Okay, also wenn jemand Grenze überschreitet, jetzt müssen wir uns gegenüberstellen, wenn Grenze überschritten werden in einer Beziehung, dann haben immer zwei Leute ein Problem. Überschreitet, wenn da unsere Grenze ist, die Grenze zwischen uns, überschreitet sie die mal. Wer hat jetzt ein Problem? Ich? Wer noch?
Ich auch.
Genau. Warum haben Sie auch ein Problem?
Weil ich zu nah an Ihnen dran bin, das ist unangenehm.
Genau, genau. Und wenn man jetzt weiß, hier ist eine Grenze, und Frau Müller-Kleinheinz ist eine höfliche Frau, die will meine Grenze gar nicht überschreiten. Wenn ich aber nicht signalisiere, dass da eine ist, kommt sie über meine Grenze, ohne dass ich das weiß. Wer hat denn dann Verantwortung dafür? Ich hab die Verantwortung dafür, wenn jemand meine Grenze überschreitet, weil ich sie nicht benannt und gezogen habe. Und dann gibt's Leute, die sagen, das weiß man doch, dass da eine Grenze ist. Das sieht man doch. Es gibt aber nur Säuglinge, kriegen ihre Bedürfnisse und Wünsche von den Augen abgelesen. Alle anderen müssen sagen, wie es ist. Also wir haben jeweils Verantwortung, dass wir unsere Grenze sagen. Jetzt gibt's natürlich auch solche. Die wissen genau, dass da eine Grenze ist und die gehen trotzdem drüber. Wer hat dann ein Problem?
Ich.
Ich auch. Ich habe eine Grenze überschritten. Das ist nicht in Ordnung. Aber sie haben auch ein Problem, weil sie weisen mich nicht zurück. Merken Sie, was sie gemacht haben in ihrem Körper? Sie sind zurückgewichen. Und was wäre eigentlich angemessen? Mach jetzt einmal.
Genau.
Mach jetzt einmal. Also wenn ich höflich bin, dann mache ich das sofort. Wenn ich aber bewusst eine Grenze überschreite, denke ich.
Also ich finde sie jetzt gerade ein bisschen aufdringlich.
Wenn ich ihre Grenze überschreite, will ich mir das egal. Was müssen Sie dann mit mir machen?
Ja, zurückschieben.
Ja, genau, genau, genau. Danke. Wenn Grenzen überschritten werden, haben zwei Leute ein Problem. Und der Einzige, der weiß, wo ihr Grenze ist, ist wer? Genau. Und der andere ist verantwortlich für seine Grenze, die zu setzen. Und wenn ich Grenzen von anderen nicht überschreiten will und ich merke, da fängt ein Garten an, dann mache ich Stopp und gut, kriege ich die Erlaubnis. Aber wenn ich nicht sehe, dass da ein Garten anfängt, dann laufe ich rein. Und wisst ihr, wie unangenehm mir das ist? Ich will niemand anders zu nahe treten. Das ist mir unangenehm. Und ich bin froh, wenn jemand anderes Nein sagt, dass ich die Orientierung habe. Eine Bekannte von mir ist eingeladen worden, das Wochenende mit Freunden in denen ihrem Ferienhaus zu verbringen. Und weil die in ihrer freien Zeit viel Bedürfnis nach Ruhe hat, hat sie dankend abgelehnt und die Kinder waren mega enttäuscht und dann sagt sie noch, ach ja, komm, das nächste bei einer anderen Gelegenheit, mach es dann. Und während sie das gesagt hat, hat sie gedacht, oh, das war jetzt nicht geschickt. Und prompt ist sie wieder eingeladen worden und hat sich nicht traut, nochmal neu zu sagen. Und ist dann mit der Familie mit, hat eine Woche ihres dringend benötigten Urlaubs in der Gesellschaft von einer Familie mit drei quietschlebendigen Kindern verbracht, hat in der Zeit kein eigenes Zimmer gehabt, sondern musste das Doppelbett mit einem Kind teilen, das sehr unruhig geschlafen hat. Und vielleicht können Sie sich vorstellen, in welchem Zustand die heimgekommen ist. So, jetzt die große Frage, wer hat das Problem gehabt? Sie selber. Sie hat nicht für ihre Bedürfnisse gesorgt. Die Familie ist unschuldig. Die hat euch gefragt und hat die Frau ernst genommen. Wie ernst nehme ich mich und meine eigenen Bedürfnisse? Nehme ich meine eigene genauso ernst wie die von der anderen? Oder mache ich Zugeständnisse um der Harmonie willen? Schlug ich runter, was eigentlich mal gesagt werden müsste. Ungefähr so, das Nein, das ich endlich sagen will, ist 100-mal gedacht, still formuliert, nie ausgesprochen. Es brennt mir im Magen, nimmt mir den Atem, wird zwischen meinen Zähnen zermalmt und verlässt als ein freundliches Ja. Meinen Mund. Mit meiner Mama habe ich es da auch schon gehört, weil das ist ein Familienthema von uns. Und die hat die Vorstellung, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, wenn ich mich abgrenze, wenn ich Neues sage, dann werden Beziehungen schlechter. Das glaubt sie. Also ich muss zugeben, kurzfristig ist das schon so, kann das schon so sein, dass jemand, der immer Ja gesagt hat und auf einmal Nein sagt, dass es dann eine Irritation in Beziehung gibt und der andere sagt, komm jetzt zick nicht rum, das hast du schon immer so gemacht. Ja, aber wenn ich konsequent bin, dann gewöhnt sich meine Umgebung schneller dran, als ich glaube und dann ist die Akzeptanz auch höher, als ich für möglich halte. Ich glaube, dass wir hier immer Bereich zu tun haben, vor allem auch in der christlichen Szene, in dem wir uns öfter belügen, als wir uns bewusst sind. Und sehr oft tun Menschen so, als hätten sie kein Problem im Verhalten von der anderen und halten Missstände aus, weil sie einfach Angst haben, jemanden zu verletzen oder auch selber abgelehnt zu werden. Also Wisst ihr, in dieser Abhängigkeit, ich brauche ja die Anerkennung von der anderen, damit ich habe, was ich brauche. Also kann ich nicht der andere kritisieren, weil sonst funktioniert es nicht mehr, sonst hat er mich nicht mehr gern. Das ist ein richtiger Teufelskreis. Wenn Sie wollen, dann nehmen Sie sich doch mal in einer stillen Stunde Zeit, um Ihren Alltag und Ihre Beziehungen durchzugehen. Unter dem Aspekt, wo bin ich denn unaufgefordert im Garten von der anderen aktiv? Wo tue ich beim Nachbar Unkraut jäten, obwohl der mir überhaupt nicht dazu aufgefordert hat? Wo mische ich mich bei jemand anderem ein, was gar nicht in meiner Verantwortung ist? Also es ist besonders delikat, wenn Kinder erwachsen werden. Ja, weil das ist so ein Übergang, so ein schleichender Übergang zwischen immer mehr Grenzen respektieren und irgendwann einfach nicht mehr in das Zimmer einfach reinzugehen. Und da Tabula rasa zu machen, weil ich nicht aushalte, in welchem Zustand die Bude ist. Irgendwann ist das ein krasser Grenzübertritt. Da braucht es andere Abmachungen, andere Arten, sich darüber zu verständigen. Und die andere Frage ist, wo lasse ich zu, dass andere in meinem Garten rumlaufen, obwohl ich das nicht will? Wenn Sie anfangen, nach dem Nachmittag vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Grenze zu setzen, dann müssen Sie mit Widerstand rechnen. Sage ich Ihnen gleich. Wenn keiner kommt, wenn Sie Glück hätten, aber normalerweise kommt Widerstand, weil Sie sich nicht mehr an die unausgesprochene Spielregel halten. Und um dem vorzubeugen, dass es so wenig wie möglich Konflikt gibt, gebe ich euch einen Rat, nämlich warnet sie den Betreffenden einfach vor über das, was sie jetzt ändern werdet. Also, ich habe ein Beispiel. Mein Mann fährt gern schnell und ich fahre gern langsam. Und wenn ich mit dem fahre, dann fährt er schnell und da nimmt er die Kurve da hinten immer mit 120. Ich weiß aber, dass man in der Kurve plus 80 fahren kann. Und deshalb tue ich immer heimlich die Handbremse anziehen. Also die Geschichte ist jetzt erfunden, gell? Dann tue ich heimlich die Handbremse anziehen, damit wir die Kurve kriegen. Das merkt er nicht, weil der ist so mit dem Schnellfahren. Stimmt alles nicht, aber das ist einfach anschaulich mache. So, und wenn ich jetzt merke, das macht keinen Sinn, ich mache das jetzt nicht mehr, dann haben wir ein Problem, weil dann fliegen wir nächstes Mal aus der Kurve raus, weil ich nicht mehr bremse. Deshalb sage ich, lieber Mann, ich habe eingesehen, dass mein Verhalten nicht sinnvoll ist. Ich habe immer heimlich Bremse gezogen. Und jetzt gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst jetzt einfach langsamer um die Kurve, wenn ich dabei bin, oder ich fahre halt nicht mehr mit. Dann weiß mein Mann mein Bedürfnis, dass es mir zu schnell ist, und er weiß, dass ich die Konsequenz ziehe, dass ich für mich sorge. Und es ist fair, dass der andere weiß, was auf ihn zukommt. Das ist der erste Effekt, der sinnvoll ist. Und der zweite Effekt ist, wenn ich gesagt habe, was ich mache, lege ich mich ja fest und dann bin ich im Zugzwang. Und wenn Sie nicht wissen, ob Sie das dann auch durchziehen, dann sagen Sie lieber nichts. Weil wenn Sie dann was sagen, ich mache das aber, und Sie machen es nicht, dann machen Sie sich in hohem Maß unglaubwürdig. Und dann lernen die andere, die zieht eine Grenze, aber die meint es ja gar nicht ernst. Und dann schießen sie sich selber ins Knie. Also mein Vorschlag ist zu sagen, lieber Mann, liebe Kinder, liebe Kollegin, lieber Chef oder wer auch immer, in der und der Situation habe ich bis jetzt so und so reagiert. Jetzt habe ich drüber nachgedacht und habe gemerkt, das will ich nicht mehr so. Ich ändere das jetzt, weil mir es nicht wirklich gut damit geht und ich informiere dich jetzt darüber. Bisher, liebes Kind, habe ich dich immer dreimal geweckt, dir das Festbuch gerichtet und die drängelt, damit du rechtzeitig in die Schule kommst. Das werde ich ab morgen nicht mehr machen, weil du kannst dir da ein Festbuch selber richten. Wenn du verschläfst und nichts zum Essen hast, ist das wem sein Problem? Das vom Kind und nicht meins. Und jetzt muss ich altersmäßig abchecken, wenn das angemessen ist. Wenn mein Kind 15 ist, ist garantiert mit dem nicht überfordert. Mit 12 auch nicht. Und ansonsten kenne ich ihre Kinder nicht. Oder sie können sagen, bisher habe ich immer alles hinter dir hergeräumt und ich will jetzt einfach nicht mehr. Ich werde in Zukunft die Dinge, die von dir oder die von euch rumliegen, in eine bestimmte Kiste tun. Und wenn du dich bis am Samstag nicht drum kümmert hast, kannst du diesen Gegenstand aus der Kiste nur noch für eine Gegenleistung haben. Ist ziemlich effizient. Oder ich sage meinem Mann, das war bei uns tatsächlich so, wir haben bisher mit dem Essen immer auf dich gewartet und konntet uns nicht verlassen, dass die Uhrzeit, die du sagst, du bist da, du auch wirklich einhältst. Und alle hat es genervt und das Essen ist nicht besser geworden. Und ab heute werden wir zum vereinbarten Zeitpunkt mit Essen anfangen, ob du da bist oder nicht. Und dann hat sich was entspannt. Oder im Chef gegenüber bisher habe ich am Telefon gelogen und gesagt, dass sie nicht da sind. Ich will das nicht mehr. Mir geht es nicht gut dabei. Bitte lassen Sie uns eine andere Lösung für die Situation finden. Es ist übrigens ein großer Unterschied, auf welche Art und Weise man sich abgrenzt. Also ich habe schon gesagt, als ich damit angefangen habe, konnte ich es nur, wenn ich stinksauer war. Und dann habe ich verbal aber um mich geschlagen, dass alles zu spät war und irgendwie war das auch nicht prickelnd. Und es ist zum Glück mit der Zeit besser geworden und ich habe eine ganz spannende Entdeckung gemacht. Die meisten Menschen wollen mir gar nicht über die Grenze gehen. Die wollen mich gar nicht überlasten und die sind dankbar, wenn ich sage, wie es für mich ist. Und ich habe dann parallel gelernt, einfach sachlicher zu werden. Vielleicht nochmal eine Weile, wenn meine Emotionen so hochkocht sind, erst einen Spaziergang zu machen, bevor ich das ausspreche oder mal drüber zu schlafen. Genau, und dann ist da noch die Sache mit dem schlechten Gewissen. Wenn ich mich abgrenze, also wenn ich was mache, was ich bisher nicht gemacht habe und was nicht vorgesehen war, dann kommt das schlechte Gewissen. Und ich habe mal gelernt als Kind, das schlechte Gewissen kommt von Gott. Und das ist so wie der erhobene Zeigefinger gewesen, den ich da so, von dem ich mich beobachtet gefühlt habe und irgendwann habe ich gemerkt, das stimmt ja gar nicht. Also, Gewissen, die Instanz von Gut und Böse kommt sehr wohl von Gott, die ist in uns installiert, aber das schlechte Gewissen, das ist der Hütehund der Familie. Es ist nämlich so, eine Familie muss zusammenhalten und die Kinder müssen zur Familie gehören, sonst können die nicht überleben. Und ein Kind muss diese Familienspielregeln einhalten. Und wenn ein Kind jetzt was anderes macht wie der Rest der Familie, dann kommt der Hütehund und zwickt das Kind in die Wade, dass es wieder schnell zurückgeht in seine Familie. Und dann ist das Überleben gesichert. Also schlechtes Gewissen ist was ganz Sinnvolles. Nur wenn ich selber erwachsen bin, ist es nicht mehr sinnvoll, mich immer noch so zu verhalten, wie ich das als Kind gemacht habe. Wenn ich erwachsen bin, mache ich meine Spielregeln selber. Und dann muss ich dieses schlechte Gewissen, dem muss ich widerstehen und da muss ich durchgehen. Da gibt's nichts anderes. Aushalten und wissen, dass dieser Hütehund spätestens nach dem 15. Mal, wo ich gesagt habe, du kannst mich zwicken, solange du willst, ich gehe nicht mehr zurück. Ich mache das jetzt so. Der gibt auf. Und es wird lebbarer. Und ich glaube, das ist der schwierigste Faktor. Aber da mache ich Ihnen wirklich Mut, wenn Sie erkannt haben, dass Ihr Verhalten nicht sinnvoll ist. Ziehen Sie es durch. Und viertens, suchen Sie jemand, der Ihnen Rückendeckung gibt. Holen Sie sich Verstärkung von außen. Denn eine Person, die außerhalb meiner Situation ist, kann mir oft spiegeln, was sie von außen wahrnimmt und kann mir so sagen, wie wenig sinnvoll sie mein Verhalten empfindet. Und wenn jemand nicht emotional involviert ist und es mir nicht recht machen muss, dann kann der eine richtig gute Unterstützung sein. Das kann eine Freundin sein, aber Freundinnen sind manchmal auch parteiisch, da muss man aufpassen und das ist nicht immer hilfreich. Für mich haben Bücher so eine Funktion übernommen, einfach, dass ich gelesen habe von dem Thema und Tipps gekriegt habe und gemerkt habe, aha, ich bin nicht allein damit. Und für die Fälle, genau, oder ich habe angefangen, hilfreiche Sätze in ein Buch zu sammeln, in ein Buch zu schreiben und ich habe gewusst, in kritischen Situationen, wenn ich dabei bin, einzuknicken, dann musst ich nur in meinem Sprüchebuch oder Textbuch lesen, damit es mir gestärkt für meine Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich die durchziehen kann. Oder ich mache mir bewusst, wie viel Prozent, wie bin ich prozentual gerade unterwegs in dieser Situation? Wie viel Prozent kriegt der andere, wie viel ich? Und finde ich das angemessen? Der Anselm Grün und die Linda Jarosch, das ist seine Schwester, die haben zusammen ein Buch geschrieben, das kann ich übrigens sehr empfehlen, das heißt Königin und wilde Frau, lebe, was du bist. Und da wird der Archetyp der Königin beschrieben, der in jeder Frau lebt. Die Königin herrscht nicht nur in ihrem Reich, ich zitiere, sie schützt auch dessen Grenzen. Feinde lässt sie in ihr Reich nicht eindringen. Ein wesentlicher Aspekt der Königin ist daher auch, dass sie sich gut abgrenzen kann. Viele Frauen tun sich schwer, Grenzen zu setzen. Sie haben Angst, dann nicht mehr beliebt zu sein bei anderen Menschen. Sie fühlen sich allein, wenn sie sich abgrenzen. Es könnte ja sein, dass niemand mehr bei ihnen anklopfen wird. Doch wer Königin ist in seinem Reich, kann Grenzen setzen und das eigene Reich genießen. Trotzdem nimmt eine Königin gern Gäste auf, aber sie ist nicht auf diese angewiesen. Wenn ich Grenze setze, dann verliere ich der andere nicht. Vielmehr schaffe ich eine klare Beziehung, indem ich abgrenze. Wirkliche Beziehung kann man nur mit Menschen leben, die man spürt. Kennen Sie das? Da steht jemand vor Ihnen, Sie haben das Gefühl, Sie können durchlangen. Das kann man gar nicht greifen. Wer ist denn das? Schwammig. Die Königin greift nicht in mein Reich ein. Sie lässt mich sein, wie ich bin. Sie achtet meine Würde. Und wenn sie möge, dann der Platz das hergibt, es wird ein bisschen schwierig. Du wird alle mal kurz aufstehen. Bei denen es gut geht und die das möchtet. Genau. Und strecken Sie sich mal ein bisschen, wir sind jetzt schon lang gesessen. Genau. Und wenn Sie wollen, können Sie die Augen nochmal zumachen und sich vorstellen, wie fühlt sich eine Königin in ihrem Reich? Stellen Sie sich mal hin, wie eine Königin, die ihr Reich regiert, liebevoll die Grenze setzt. Genau. Und atmet Sie tief und richtet Sie sich ein bisschen auf und spüren Sie die Würde, die dann kommt. Und dann stellen Sie sich vor, wo um Sie herum die Grenzen sind. Wenn Sie Ihre Grenze bestimmen dürften, wo wäre die dann? Ganz eng um Sie herum oder 10 Meter um Sie herum? Wie groß wäre Ihr Reich? Spüren Sie mal Ihr Reich und stellen Sie sich in die Mitte von Ihrem Reich. Sie sind da der Chef. Und jeder, der da rein will, braucht eine Erlaubnis von Ihnen. Und es muss nicht böse sein, das kann liebevoll sein, aber bestimmt muss es sein. Dann dürfen Sie sich wieder nachsetzen. Wir kommen zum 5. und letzten Punkt. Wenn ich mich abgrenzen will, dann muss ich tief in mir wissen, dass ich das darf, weil ich das wert bin. Weil ich ein eigenständiger Mensch bin, ein Mensch mit Wert und Würde. Das heißt, es hat auch was mit meinem Selbstwert zu tun. Wie ist denn um Ihren Selbstwert bestellt? An der Stelle kommen viele Menschen an eine Grenze, die heißt, darf ich wirklich so sein, wie ich bin? Bin ich wirklich richtig so, wie ich bin? Ich habe so oft was anderes vermittelt gekriegt. Wie komme ich denn zu der Gewissheit? Wie schaffe ich es denn, zu mir selber zu stehen, auch gegen den Widerstand von anderen? Und der 5. Punkt heißt, wenn ich mich bei Gott verankere, dann kann ich zu mir selber stehen. Und da habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht. Wenn ich mich bei Gott verankere, dann fließt das, was er für mich hat, in mich hinein. Und dann kann ich gut stehen. Ich habe Ihnen am Anfang einen Teil unterschlagen von dem Vers, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist nämlich umfangreicher. Weiß das jemand? Was ist denn da davor? Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Der Nächste und ich, das ist auf der Ebene, auf Augenhöhe. Das mit Gott ist so. Und wir haben das ja gehabt mit dem Ladegerät, gell? Wenn ich aufgefüllt bin. Wenn ich aufgefüllt bin von da oben, dann fließt alles, was ich jemand anders gebe, von mir weg. Das kommt nicht von mir. Wenn ich das da oben nicht habe, dann muss ich aus meiner eigenen Ressource raus in Begegnung gehen. Und das ist ziemlich mager. Ich muss da oben angeschlossen sein. Ich mache immer so gerne einen Trichter, damit alles auch bei mir landet. Wenn ich so mache, dann tropft es an den Ellenbogen runter. Deshalb machen wir so. Also die Vorstellung, ich lasse mich füllen mit Gott und dann fließt weiter, dann kann ich mir. Vor ihm bin ich der Mensch, den es geben darf und es geben soll. Vor ihm muss ich nicht anders sein. Denn Gott hat mich so wollen, wie ich bin. Ganz am Anfang in der Bibel, im ersten Buch Mose, da steht der Grund, warum wir erschaffen sind. Warum gibt es uns? Was ist der Sinn? Dass Gott ein Gegenüber hat. Jemand, der ihm ähnlich ist, zu dem er Beziehung haben kann. Das ist der Sinn meines Seins, lieb gehabt zu werden, aufgefüllt zu werden, gegenüber zu sein, in Gemeinschaft zu sein. Ich glaube, dass das ganz viele hier wissen. Und jetzt frage ich Sie, wissen Sie das nur oder können Sie das auch spüren? Haben Sie das Wissen im Kopf oder haben Sie es auch in den Zellen? Weil wenn Sie es in den Zellen haben, dass Sie lieb gehabt sind, dann müssen Sie nicht jemand anders dazu bringen, Sie zu lieben, weil mein Schöpfer mich genauso will hat, unabhängig von den Umständen, in denen ich stehe. Und das ist eigentlich ganz logisch und einfach, aber was ich als das Schwierigste empfinde, ist, dass das, was ich weiß, ich auch spüre. Weil erst wenn ich es spüre, kann ich es leben. Gott hat mich nicht als Person geschaffen, die Erwartungen von den anderen entsprechen muss oder die Leistung bringen und sich verbiegen muss, damit sie anerkannt wird. Das ist nicht der Ursprungsgedanke Gottes. Als er uns geschaffen hat, hat er auch zu unserer Ecke und Kante ja gesagt. Er hat nämlich genau gewusst, was für eine Kindheit wir erleben werden, womit wir uns rumschlagen müssen, welche Verletzungen wir abkriegt haben, welchen Mangel wir mit uns tragen. Und er hat unseren Wert niemals davon abhängig gemacht, dass wir brave Mädchen sind, dass wir gute Menschen sind, dass wir perfekt sind, dass wir immer das machen, was die anderen von uns wollen. Das ist nicht auf der Miste von Gott gewachsen, echt nicht. Leistung spielt für ihn keine Rolle, unser Aussehen spielt für ihn keine Rolle, unsere Stimmung, unsere Fähigkeiten, unsere Konflikte spielt für ihn alles keine Rolle, weil er uns brutto nimmt und vorbehaltlos. Es ist die Chance meines Lebens, an einer Stelle anzudocken, die größer ist als meine eigene Möglichkeiten. Wenn mein Leben so groß ist wie meine eigene Möglichkeit, ist es zu klein, definitiv. Wenn ich angeschlossen bin an die Quelle, die mich auffüllen will, bis in meine letzte große Zehenkörperzelle nahe, will er, dass ich spüre, dass er mich lieb hat. Und wenn das bei mir gelandet ist, dann greife ich nach den Sternen und dann mache ich in meinem Leben Dinge, die weit über meine Möglichkeiten ausgehen. Was glauben Sie, welche Auswirkung es auf Sie hätte, wenn Sie tief in sich drin das wüssten, wenn es in jeder Zelle ankommen wäre? Wären Sie dann mehr oder weniger abhängig von dem, was andere über Sie denken und sagen, wenn Sie sich abgrenzen und neu sagen und sich durch Ihr schlechtes Gewissen durchkämpfen? Ich komme nochmal zu dieser Grenzgeschichte zurück. Der Einzige, der unsere Grenze immer anerkennt, ist Gott, obwohl der es am wenigsten nötig hat. Aber er ist ein Gentleman und er unterstützt, dass wir eine Intimsphäre haben und er hält sich da selber auch dran. Deshalb latscht er nicht einfach in mein Leben rein, guckt mich an und sagt so, Andrea, jetzt gucken wir mal, dass all dein Wissen von deinem Kopf durcheinander rutscht, weil das braucht's da, komm, ich mach mal. Sondern er wartet drauf, bis ich ihn drum bitte. Und je konkreter ich ihn bitte, desto lieber morgens habe ich den Eindruck. Ich stehe manchmal in meinem Alltag in dieser ganz konkreten Situation, mit der ich gerade rumkämpfe. Und dann sage ich, Jesus, jetzt, was muss ich jetzt machen? Mein Programm ist, jetzt hätte ich eigentlich wieder Ja sagen, bitte hilf mir, dieses Nein zu sagen und hilf mir, wie ich sagen muss. Hilf mir, ich kriege das nicht nach, mein Programm ist anders. Wenn ich ihn einlade, lässt er über in mein Garten zu kommen, in mein Haus zu kommen, macht er sofort. Muss ich nicht zweimal machen. Aber einfach meine Grenze überschreitet er nicht. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Er ist wirklich ein Gentleman. Wer ist der einzige Mensch, der weiß, was gut und richtig für mich ist? Ich selber. Und wer kann mir helfen, das rauszufinden, was gut und richtig für mich ist? Gott kann das. Jesus kann das. Er, der mich geschaffen hat, er, der Ja zu meinem Leben gesagt hat und er, der auch Ja zu meinem Nein sagt. Jesus hat ziemlich oft Nein gesagt und zwar ohne Rücksicht auf irgendwelche gesellschaftliche Konventionen und ohne Rücksicht auf Erwartungen, die an ihn herantragen worden sind. Er war auf dem See mit den Jüngern, hat predigt und da war eine ganze Menge Leute. Und dann hat er gemerkt, oh, mein Akku geht leer. Also ist echt krass, was der gemacht hat. Der hat sich umgedreht und die sind davor gerudert. Der hat mich nicht trauen, ihr? Ist echt der Hammer, der hat es gemacht. Traue ich mich schon, weil er es auch gemacht hat. Hilft mir zu überleben in meinem Job. Wenn ich nicht gut nach mir gucke, gehe ich baden. Ich habe nicht viel Spielraum, ich muss wirklich gut nach mir gucken. Und er hat mir geholfen. Das Spannende ist, dass Jesus eigentlich gar nichts auch von sich selber aus gemacht hat. Also der hat nicht gedacht, ah, jetzt mache ich mal so oder jetzt mache ich mal so oder jetzt ist das vernünftig oder das, sondern irgendwo in der Bibel steht, dass er nur das gemacht hat, was er den Vater hat tun sehen. Und wenn Jesus das gemacht hat, wie viel mehr tut uns das gut, wenn wir das in unserem Alltag machen, vor allem an Punkten, die wir neu lernen wollen. Das, was mir auch noch geholfen hat, ist zu realisieren, ich muss niemand retten. Ich kann niemand retten. Dafür bin ich zu klein. Und der Platz des Retters ist schon besetzt. Wisst ihr nur die 5 Punkte? Der erste, mich neu spüren lernen. Mein Verbündeter ist mein Körper. Mein Körper hilft mir zu spüren, was stimmig ist und was nicht stimmig ist. Das zweite ist, die Missstände erkennen und überlegen, was ich verändern will. Also die Frage, in welchem Zustand ist mein Gartenzaun? Muss ich vielleicht mal zum Baumarkt und mir einen kaufen und dann aufbauen, damit die anderen wissen, dass da einer ist? Der dritte Punkt ist der betreffende Vorwarner. Das ist nur fair, damit er weiß, was auf ihn zukommt und ich mir damit die Hälfte der Konflikte spare. Das vierte ist für Rückendeckung sorgen. Ich hätte es ohne Rückendeckung nicht geschafft. Und das fünfte ist, weil wenn ich voll bin, dann fließt es weiter. Ohne Anstrengung. Und ich muss die anderen nicht retten. Der Platz des Retters ist schon besetzt. Die Fähigkeit, Nein zu sagen, ist der erste Schritt zur Freiheit.